Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Sport 1 News in der Champions League Woche. Hansi Flick hat heute erklärt auf der Pressekonferenz, warum Niklas Süle nicht im Aufgebot der Bayern ist. Aber ein Verein hat für die meisten Schlagzeilen heute gesorgt, der FC Schalke 04. Denn der Tabellenletzte hat hart durchgegriffen und personelle Konsequenzen gezogen.
Auf Schalke knallt es weiter gewaltig. Erst Spielersuspendierungen, jetzt muss auch noch Michael Reschke seine Koffer packen. Gegen Wolfsburg gab es erneut nicht einmal einen Punkt. Zum 24. Mal bleiben die Königsblauen ohne Sieg und nähern sich dem 31-Spiele-Negativrekord Tasmania Berlins immer weiter an. Schalker Hilflosigkeit, soweit das Auge reicht. Doch als ob die sportliche Situation noch nicht katastrophal genug wäre, zerfleischt man sich in Gelsenkirchen nun auch noch abseits des Platzes. Neueste Eskalationsstufe, die Suspendierung von Arid und Bentaleb. In 10 bis 12 Tagen wollen der Club und die Spieler noch einmal zusammenkommen und besprechen, ob der Denkzettel den gewünschten Effekt hatte. Ein teurer Denkzettel. Es ist ja nicht so, als hätten die Schalker gerade auch qualitativ eine riesige Auswahl. Am Wochenende ging der schwache Arid nach seiner Auswechslung schon in Minute 38 völlig lustlos vom Platz. Bentaleb soll die Suspendierung hingegen überraschend getroffen haben. Stambouli verließ in der Halbzeitpause wutentbrannt die Kabine, kommt aber ohne Bestrafung davon. Immerhin soll er entgegen einiger Meldungen nicht direkt das Stadion verlassen haben. Die Mannschaft fühlt sich hilflos und hinterfragt also schon jetzt die Entscheidungen Baums in aller Deutlichkeit. Kein Wunder, wechselt der Woche für Woche System und Personal wild durcheinander, teils schon vor dem Seitenwechsel. Zudem wurde Michael Reschke entlassen. Das zerrüttete Verhältnis zu Sportvorstand Jochen Schneider und die miserable Personalpolitik machten eine weitere Zusammenarbeit unmöglich. Chaos, soweit das Auge reicht. Ganz offensichtlich spielt man auf Schalke nicht mehr nur um den Klassenerhalt. Der Verein steht kurz vor dem kompletten Zerfall.
Und das wollen wir jetzt natürlich analysieren. Ich bin verbunden mit unserem Chefreporter Patrick Berger und dem Fußballchef vom Blick in der Schweiz, Andreas Böhni. Einen schönen guten Abend an euch beide. Patrick, lass uns gerne mal das Chaos einordnen. Wie siehst du die Suspendierungen, vor allem bei Nabil Bentaleb, schien das Ganze ja sehr überraschend zu sein.
Ja, man weiß tatsächlich gar nicht, wo man so richtig anfangen und wo man aufhören soll auf Schalke. Es vergeht, kaum eine Minute ohne irgendwie eine neue Entwicklung. Also es ist so, dass die Spieler heute Morgen zum Rapport mussten. Das hatte Jochen Schneider ja auch schon nach dem Wolfsburg-Spiel angekündigt. Da sind einige Dinge vorgefallen. Also es war so in dem Wolfsburg-Spiel eben, um da mal ein bisschen ins Detail zu gehen, während der Halbzeitpause oder kurz davor wurde Amine Harit ja beispielsweise ausgewechselt, hat dem Trainer ja keines Blickes gewürdigt. Und Benjamin Stambouli beispielsweise, der ist dann in der Halbzeit, als ihm dann mitgeteilt wurde, du spielst danach nicht mehr, ja, hat er sich dann zu einer Respektlosigkeit hinreißen lassen, Amin Harit auch. Und das sind eben so ein paar Geschichten, die dann zu viel waren. Also heute Morgen mussten dann zum Rapport eben Amin Harit und Benjamin Stambouli. Es mussten auch zum Report Nabil Bentaleb und Vedat Ibisevic. Und unterm Strich hat man dann eben durchgegriffen. Man hat nach unseren Informationen gesagt, dass Amine Harit und Nabil Bentaleb ja bis auf Weiteres erstmal suspendiert sind. Eine Art Denkzettel eben für die Spieler. In 10, 12 Tagen will man dann nochmal zusammen gucken und ja eben schauen, ob das Früchte getragen hat. Und Vedat Ibisevic hat man ja ganz nach Hause geschickt. Also das ist schon eine relativ überraschende Entwicklung, vor allen Dingen auch im Fall Ibisevic. Da gab es einen kleinen Trainingszoff mit Naldo, mit dem Co-Trainer, aber jetzt auch nicht so wirklich etwas, wo man sagt, boah, da muss man jetzt ganz knallhart durchgreifen. Das hat so ein bisschen gezeigt, dass das Feuer ja noch ein Stück weit da ist in der Mannschaft und überraschend eben bei Nabil Bentaleb, weil der wusste nach unseren Informationen gar nicht so richtig, was er angestellt hat. Und ungeschoren davon gekommen, um das nochmal an der Stelle zu erwähnen, ist Benji Stambouli. Mit dem darf man ja auch nicht vergessen, hat man den Vertrag im Sommer erst unter großem Tamtam und Applaus der Fans auch um 3 Jahre verlängert. Also da hat man gesagt, das hat eben nicht gereicht, um ihn zu entlassen. Also es ist viel passiert und sicherlich auch ein Stück weit Aktionismus dabei.
Ja, und dann noch eine Nachfrage. Dieser Zoff, der jetzt noch dazukommt zu der sportlichen Misere, wie werden da die Verantwortlichen Herr der Lage? Ist das jetzt der richtige Schritt?
Ja, das ist natürlich total schwierig. Also ich glaube, jetzt unterm Strich möchte man zeigen, dass man auch vor großen Namen nicht zurückstreckt. Auch der Trainer Manuel Baum, der möchte eben zeigen, dass man bereit ist, auch hart durchzugreifen in bestimmten Momenten. Aber natürlich müssen sich eben auch die Herren, die da jetzt gerade knallhart durchziehen, sich auch die ein oder andere Kritik dann auch gefallen lassen. Jochen Schneider ist nicht mehr ganz frei von Kritik. Er hat beispielsweise zu lange an David Wagner festgehalten. Er hat jetzt Manuel Baum geholt, unter dem es nicht wirklich läuft. Wir reden ja gleich nochmal über Michael Reschke auch. Den hat er damals ja auch verpflichtet. Also es sind einige Geschichten dabei, wo er nicht ganz frei von Kritik ist. Ja, und unter Manuel Baum läuft es natürlich auch nicht. Dieses 4:1 gegen den Viertligisten im DFB-Pokal Schweinfurt mal ausgeklammert, gab es 6 Niederlagen in der Bundesliga. Und in Wolfsburg hat sich der Taktik-Fuchs, dafür steht er ja, auch verzockt. Eine Dreierkette ins Rennen geschickt, das lief überhaupt nicht. Und dann erst bei der Systemumstellung auf eine Viererkette lief es besser. Also da stehen die Herren dann tatsächlich auch unter ganz, ganz strenger Beobachtung.
Ich nehme Andreas Bühni gerne mit ins Gespräch dazu. Wie siehst du die Arbeit von Manuel Baum? Du hast einen Schweizer Landsmann mit hinzugenommen, sage ich mal, und siehst ihn eigentlich als geeigneten Nachfolger oder einen guten Mann auf dieser Position, nämlich Urs Fischer. Wie kommst du auf diese Einschätzung?
Ja, wir beobachten ja sehr genau, was in Deutschland passiert. Und wir kennen Urs Fischer sehr lange. Und das Gesamtpaket, das Urs Fischer verbindet, würde sehr gut zu Schalke passen, wenn man seine Herkunft nimmt. Mutter Supermarktkassiererin, Vater Autosatzteilverkäufer, der mal gesagt hat, wir essen lieber eine Wurst als ein Rinderfilet. Wurst ist vielleicht ein bisschen belastet natürlich auf Schalke mit Tönnies etc., aber nein, er würde einfach von der Bodenständigkeit her hervorragend dazu passen. Als Spieler eine absolute Kampfsau gewesen, also wirklich einer, der gekämpft hat, der sich von unten nach oben gearbeitet hat. Und nun lässt er einen sehr robusten Fußball spielen. Das hat er bei Union Berlin gezeigt, das hat er vorher beim FC Basel gezeigt. Und das ist einfach der Grund, dass diese Robustheit, diese Solidität, das ist genau das, was Schalke am Ende des Tages gebrauchen könnte. Und ich denke, dass bei Urs Fischer der Weg bei Union Berlin dann irgendwann auch vorbei sein muss.
Aber da die Nachfrage, warum sollte er Union Berlin verlassen, wo er ja momentan die Möglichkeit hat, wirklich eine einzigartige Erfolgsgeschichte zu schreiben?
Ja, ich meine, nach 3 Jahren ist ein Trainer manchmal einfach ein wenig verbraucht. Da hat die Mannschaft vielleicht seine Ansprache gehört. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist, mit Union Berlin aufzusteigen, ist eine Sensation. Union Berlin drin zu halten, ist die noch größere Sensation. Und dass man jetzt auf Platz 5 steht, ist unglaublich. Und ich glaube, dass irgendwann einfach die Zitrone ausgepresst ist und du im Leben eine neue Herausforderung brauchst. Und so wie Schalke läuft, wird es ja irgendwann dann mal eine Interimslösung geben, wird wahrscheinlich Hüb Stevens mal wieder übernehmen oder Mike Büskens oder sowas und dann ab nächsten Sommer hin wäre Fischer eine Lösung, die nicht so aus der Not geboren wäre, sondern wohl überlegt mal vielleicht von Schalke Seite.
Dazu frage ich gerne Patrick Berger einmal noch zur Erklärung. Du stehst vor dem Dortmunder Stadion natürlich, weil du für uns das Champions-League-Spiel verfolgst, bist aber natürlich immer nah dran auch an den Schalkern. Über den BVB sprechen wir später noch. Also die Situation, die Trainersituation auf Schalke, Manuel Baum erst vor kurzem, sage ich mal, installiert. Glaubst du, dass er überhaupt zur Disposition steht?
Ich habe mich da tatsächlich auch umgehört. Am Montag hat der Aufsichtsrat digital getagt, hat natürlich auch über solche Themen gesprochen. Und da ist tatsächlich rauszuhören, dass Manuel Baum und auch Jochen Schneider weiterhin die volle Rückendeckung des Aufsichtsrats bekommen, dass man das Ganze erst nochmal weiter beobachten möchte, vor allen Dingen auch im Falle Manuel Baum. Und man muss natürlich auch ein Stück weit sagen, wir wissen alle, das ist mittlerweile kein Geheimnis, 240 Millionen Euro Verbindlichkeiten, Schulden, dem Verein geht es finanziell total schlecht. Man muss noch ein sehr, sehr üppiges Salär vom Ex-Trainer, von David Wagner, dürfen wir nicht vergessen, 2 Jahre ausbezahlen. Michael Reschke, der heute entlassen wurde, da weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie die Konstellation ist, finanzieller Natur, aber der dürfte auch nicht ganz so wenig verdient haben und Manuel Baum natürlich auch. Also ich glaube, die werden Teufel tun, erstmal die Reißleine so früh es geht zu ziehen mit ihm. Und wie gesagt, nach unseren Infos steht er noch nicht zur Disposition, aber man beobachtet das Ganze natürlich auch ein Stück weit intern. Auch die Spieler, die versuchen da immer mal wieder Feedback, Rückendeckung oder Rückmeldung zu geben. Das macht auch der Kapitän Omar Mascarell, der immer sehr, sehr intensiv in den Dialog mit einbezogen wird. Aber man kann das auch so ein Stück weit beobachten. Manuel Baum hat am Anfang, als er angekommen ist auf Schalke, schon die Brust draußen gehabt und gesagt, lass mich mal tun, lass mich mal machen. Ich weiß schon ganz genau, was ich hier vorhab. Aber jetzt so in den letzten Wochen ging der Kopf natürlich auch nach unten, weil er viel versucht, weil er viel macht. Ja, und weil das alles keine Früchte trägt. Also da ist man mal gespannt. Und um den Vorschlag aufzugreifen, von Andreas Böhni. Also klar, Urs Fischer, den konnte ich auch in Berlin beobachten zu meiner Zeit als Hertha- und Union-Reporter. Natürlich ein Top-Trainer, der das Ganze auch mit einem gewissen Charme, mit einer gewissen Lockerheit angeht. Trotzdem sehr, sehr seriös. Du hast so ein paar private Punkte angesprochen. Er ist auch ein großer Fischer und Angler, das weiß ich auch. Also der holt seine Relaxzeit da dann auch in der Natur zurück. Also ist natürlich ein Mann, das kann interessant sein. Ich glaube aber, dass man sich aktuell noch nicht mit solchen Namen auf Schalke beschäftigt. Aber wer weiß, vielleicht führt es ihn da irgendwann mal dahin. Auszuschließen ist es nicht.
Ja, somit ist der Name auf alle Fälle schon mal genannt. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal von Andreas Böhni. Grüße rüber in die Schweiz und wünsche noch einen guten Abend. Und damit bleiben wir nochmal, Patrick, verbunden und gehen auf den BVB ein. Du stehst vor dem Stadion, also Champions League Abend, und der Youngster Moukoko ist im Kader. Bedeutet das, dass er kurz davor ist, die nächste Rekordmarke zu knacken?
Ja, er ist im Kader. Er ist gerade eben auch, also ich glaube, den kleinen Vorsprung hatte eben Brügge. Die sind zuerst angekommen im Stadion. Dahinter kam dann der BVB, auch mit Moukoko eben im Bus mit drin. Also so soll es sein. Die Kollegen von Sky haben zuerst darüber berichtet, dass er im Kader steht. Das deckt sich auch mit unseren Informationen. Also ja, da schaut man natürlich heute drauf. Nach dem Auftritt in Berlin, ich durfte da auch vor Ort sein im Olympiastadion, als er dann erstmals mit 16 Jahren und einem Tag eingewechselt wurde. Das war natürlich ein tolles Erlebnis für ihn, für den Jungen, ein tolles Ereignis. Der ist bis in die Haarspitzen wirklich motiviert, auch wenn er seine Haarspitzen natürlich ganz, ganz kurz geschnitten hat. Also der hat da total Bock. In Berlin war einer der Ersten auf dem Platz, konnte das gar nicht abwarten, rauszugehen, hat Flankenbälle mit den Torhütern geschlagen. Und ja, auch gestern beim Abschlusstraining war einer der Ersten, der vorne in der Gruppe beim Warmmachen mit Mats Hummels sogar vorangelaufen ist. Also ob Lucien Favre ihn am Ende bringen wird, das ist natürlich ja ein Blick in die Glaskugel. Ich würde es nicht ausschließen, denn man könnte ja da auch einen Rekord brechen. Ich musste ein bisschen zurückblättern in die Annalen. Ich glaube, 1994 war das Celestin Babayero für Anderlecht mit 16 Jahren und ich glaube 80 Tagen. Und ja, Youssoufa Moukoko könnte eben 16 Jahre und 4 Tage alt sein heute, wenn er gebracht wird. Ich würde es nicht ausschließen, aber ich glaube, man macht es auch ein Stück weit vom Spielverlauf natürlich abhängig.
Er hat ja noch so viele Rekorde vor sich. Wie schätzt du denn das Duell heute Abend ein? Wie wichtig ist ein Sieg für den BVB?
Ja, natürlich total. Also man möchte nach dem guten Auftritt in Brügge ein klares, solides, souveränes 3:0 natürlich nachlegen. Man könnte die Tür ganz, ganz weit aufstoßen zum Achtelfinale. Das ist ja das Minimalziel. Der BVB hat intern auch damit kalkuliert, das Achtelfinale zu erreichen. Und das will man heute natürlich ein Stück weit schaffen oder dem eben näher kommen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass ziemlich viel Geld winkt in der Champions League. 2,7, knapp 3 Millionen Euro sind es, die jeder Sieg in der Gruppenphase eben der Mannschaft beschert. Und auch das könnte der BVB, der ja roundabout mit 70, 72 Millionen Euro Fehlbetrag in dieser Saison rechnet, dann auch ganz gut gebrauchen.
Dann sage ich danke, Patrick, nach Dortmund. Auch da Grüße, und für uns verfolgst du natürlich das Spiel, das Ganze dann auch bei uns immer auf sport1.de und später dann noch im Fan-Talk natürlich. Dankeschön, und wir befassen uns jetzt mit den Bayern, denn die können dann morgen in ihrem Champions-League-Spiel den Schritt ins Achtelfinale schon klar machen. Heute auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit RB Salzburg hat Hansi Flick den Journalisten Rede und Antwort gestanden, und die wollten natürlich wissen, wie steht es um die angeschlagenen Spieler und vor allem, warum ist Niklas Süle wieder nicht im Aufgebot? Wie steht es da um seinen Fitnesszustand? Und auch Leon Goretzka hat gesprochen. Hier das Update.
Die Zeit in diesen Wochen ein kostbares Gut. Der FC Bayern hat aktuell wenig davon. 8 Spiele müssen die Bayern noch bis Weihnachten absolvieren. Nächster Termin, Champions League Gruppenphase, Bayern gegen Salzburg, und die Münchner haben ein klares Ziel, K.O.-Phase.
Das ist unser Ziel, absolut, so dass wir morgen den Achtelfinaleinzug klar machen. Wir wissen aber auch, dass es eine schwere Aufgabe ist, weil schon in Salzburg hat Salzburg das sehr gut gemacht.
Mit Talent ist die Mannschaft definitiv bestückt, und es wird keine leichte Aufgabe werden morgen für uns.
Das 6:2 im Hinspiel soll also nicht darüber hinwegtäuschen, dass es bis zur 79. Minute noch 2:2 stand. Die Partie vor 3 Wochen in Österreich kein Selbstläufer. Und Gleiches erwartet Flick auch am Mittwoch.
Sie sind ein sehr unbequemer Gegner. Ich habe es ja gesagt, sie wissen genau, wie man den Gegner unter Druck setzen kann. Das war nicht nur bei uns so, das war in Madrid so. Ich meine, das war letzte Saison gegen Liverpool so. Also von daher ist es eine Mannschaft, ja, die durchaus in der Lage ist, auch da in der Champions League konkurrenzfähig zu sein.
Die Aufgabe wird zusätzlich erschwert durch erhebliche Personalsorgen. Kimmich raus, Tolisso raus, Saar raus, Hernandez fraglich. Aber das größte Sorgenkind aktuell, Niklas Süle. Am Samstag gegen Bremen nur Tribünengast. Begründung Trainingsrückstand. Und auch gegen Salzburg reicht es nicht für den Kader. Flick scheint mit seinem aktuellen Fitnesszustand unzufrieden. Jetzt gibt es die Erklärung.
Also Niklas Süle war 8 Tage in Quarantäne, hat dann einmal bei uns mittrainiert und ist danach zur Nationalmannschaft. Und in der Zeit, weiß ich selbst aus eigener Erfahrung, bei der Nationalmannschaft wird nicht so intensiv trainiert, wie er das eventuell hier bei uns machen hätte können. Und deswegen ist es einfach so, hat er aktuell einen Trainingsrückstand, und den wir aufholen müssen.
Von Trainingsrückstand ist er weit entfernt. Leon Goretzka nach dem Ausfall von Kimmich der neue Mittelfeldmotor. Einer, der über seine Physis kommt. Allerdings muss er nun ein Stück weit mehr in die Rolle des kreativen Ballverteilers schlüpfen. Nicht ganz so einfach für den 25-Jährigen.
Ja, das habe ich ja schon ganz oft gesagt, dass ich gerne jemanden neben mir habe, der auch schon in erster Linie für defensivere Aufgaben zuständig ist, damit ich eben auch meine Stärke mit ins Spiel einbringen kann und mich dann auch mit nach vorne einschalten kann. Das war jetzt im letzten Spiel nicht möglich. Ist dann auch ein bisschen abhängig vom Gegner, glaube ich. Aber grundsätzlich bin ich schon dazu bereit, auch mich dann noch stärker im Spielaufbau zu beteiligen.
Goretzka, der neue Führungsspieler. Einer, auf den Hansi Flick in den nächsten Wochen bestimmt noch mehr bauen wird. Denn besinnlich wird es für die Bayern bis Weihnachten nicht. Der Terminkalender dicht gefüllt. Nächster Termin Salzburg, Champions League Gruppenphase.
Ja, und Leon Goretzkas Vertrag läuft noch bis 2022. Er hat auf der Pressekonferenz auch gesagt, dass es noch keine Gespräche gab, aber dass er offen sei. Wenn die Verantwortlichen da auf ihn zukommen, dann werde er das Gespräch sicherlich nicht verweigern. Und jetzt gibt's mehr vom Transfermarkt für Sie in nur 90 Sekunden.
Pep Guardiola hat vor kurzem seinen Vertrag bei Manchester City bis 2023 verlängert. Nun berichtet der englische Independent, dass im Zuge dieser Verlängerung auch über mögliche Neuverpflichtungen gesprochen wurde. Neben dem Thema Lionel Messi habe dabei vor allem ein Engländer die Gespräche dominiert, Jack Grealish. Der Offensivspieler hat im Sommer seinen Vertrag bei Aston Villa bis 2025 verlängert und spielt bisher eine herausragende Saison. Mit 10 Scorerpunkten nach 8 Spielen liegt er auf Platz 3 in der Premier League. Lediglich Harry Kane und Heung-Min Son von Tottenham haben mehr. Schon im Sommer soll Man City an Grealish interessiert gewesen sein. Damals waren die Forderungen von Aston Villa in Höhe von 78 Millionen Euro jedoch zu hoch. Mit dem neuen Vertrag haben sich die Mannschaft aus Birmingham und der 25-Jährige angeblich auf eine Ablöse von mindestens 112 Millionen Euro geeinigt. Möchte Guardiola den Kreativspieler also wirklich haben, müsste er tief in die Tasche greifen. Laut Marca und AS hat Isco die Verantwortlichen bei Real Madrid darüber informiert, dass er den Verein im Januar verlassen will. Laut den Berichten wolle der Spanier seine Chancen auf einen Platz im Kader der Nationalmannschaft bei der EM 2021 damit wahren. Bei Real spielt der Dribbelkünstler in dieser Saison nur eine Nebenrolle, lediglich 7 Ligaspiele mit 285 Spielminuten und kein Einsatz in der Champions League stehen zu Buche. Der 28-Jährige ist den Berichten zufolge deshalb unzufrieden und würde gerne in die Premier League wechseln. Immer wieder wird der FC Everton als möglicher Abnehmer genannt.
Wie lange bleibt Robert Lewandowski noch bei den Bayern? Mehr dazu und weitere Meldungen aus der Welt des Sports gibt's jetzt für Sie zusammengefasst.
Lewandowski lässt Bayern Zukunft offen. Der Pole hat beim Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2023. Wie es mit ihm danach weitergeht, ist noch unklar. Ich weiß es nicht, antwortete Lewandowski der Associated Press auf die Frage, ob er seine Karriere bei Bayern beenden werde. Er denke nicht daran, was danach passiere, es seien noch 2,5 Jahre Vertrag. Es ist also eine Menge Zeit und ich weiß, dass ich länger spielen kann, aber ich habe genug Zeit, um darüber nachzudenken, so der 32-Jährige weiter. Bei seiner Vertragsverlängerung im vergangenen Sommer hatte Lewandowski in der Bild betont, dass es sicher nicht sein letzter Vertrag gewesen sei, den er in seiner Karriere unterschrieben habe. Ibrahimovic schimpft auf FIFA 21. Der 39-jährige Allstar ist nicht damit einverstanden, Teil der FIFA-Reihe von Spielehersteller EA zu sein. Wer hat EA Sports die Erlaubnis gegeben, meinen Namen und mein Gesicht zu verwenden? Die FIFPro? Fragte Ibrahimovic ziemlich erbost bei Twitter. Er sei sich nie bewusst gewesen, ein Mitglied der Spielervereinigung FIFPro zu sein. Schon gar nicht habe er der FIFA oder der FIFPro gestattet, Geld mit ihm zu machen. Jemand macht Geld mit meinem Gesicht und meinem Namen und das seit Jahren. Es ist an der Zeit, das zu untersuchen, echauffierte sich der Milan-Star. Warum Ibrahimovic erst jetzt auffällt, dass er Teil des Spiels ist, ist ungewiss. Bereits seit vielen Jahren gehört der Schwede zum jährlich erscheinenden Videospiel der FIFA-Reihe. Dortmund kassiert Geldregen von Barca. Dank einer Vereinbarung aus dem Deal um Ousmane Dembélé kassiert der BVB weitere 5 Millionen Euro vom FC Barcelona. Für das 25., 50., 75. und 100. Spiel des Franzosen bei den Katalanen gab oder gibt es jeweils 5 Millionen Euro für den BVB. Die Rate für den 75. Einsatz, den Dembélé in dieser Saison absolvierte, konnte Dortmund nun verbuchen. 2017 war der Flügelflitzer für eine Fixsumme von 105 Millionen Euro nach Spanien gewechselt. Nach Sport1-Informationen kann der BVB bei diesem Megadeal anhand von individuellen Vereinbarungen am Ende maximal auf 148 Millionen Euro kommen. An Sonderzahlungen, unter anderem die Einsatzboni, hat der BVB bislang 38 Millionen Euro eingestrichen. Dembélé hat Dortmund also insgesamt bereits 143 Millionen Euro eingebracht. NFL schreibt Geschichte. Die NFL hat erstmals eine komplett mit schwarzen Schiedsrichtern besetzte Crew aufgeboten und damit ein Stück Football-Geschichte geschrieben. Das siebenköpfige Gespann um Referee Jerome Boga leitete am Montagabend den Sieg der LA Rams bei den Tampa Bay Buccaneers. Ich bin stolz auf meine Teilnahme an diesem historischen Spiel, sagte Boga kurz vor Beginn der Begegnung. Die NFL steht in Fragen der Gleichberechtigung immer wieder im Fokus. So stieß Colin Kaepernick, Ex-Quarterback der San Francisco 49ers, im Jahr 2016 die Take-a-Knee-Bewegung an. Er setzte damit ein Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt. In Teilen der US-Öffentlichkeit fiel Kaepernick damit in Ungnade. Auch der scheidende US-Präsident Donald Trump fiel damals durch harsche Kritik auf. Die lange Zeit eher konservative NFL positionierte sich zuletzt aber bereits im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung deutlich.
Greg Berhalter ist Head Coach der amerikanischen Nationalmannschaft. Er setzt auf die jungen Talente und treibt so den Umbruch voran. Viele davon sind ja in den europäischen Top-Ligen schon bekannt, einige in der Bundesliga. Und deshalb schauen wir mit Berhalter zusammen auf die neue Ära der US-Boys.
Giovanni Reyna ist eines dieser Dortmunder Megatalente, ein Juwel unter Gleichbegabten. Lange wäre der US-Boy mit diesen Fähigkeiten in der Nationalmannschaft schon jetzt der unumstrittene Superstar gewesen. Doch bei den Stars und Stripes hat sich einiges getan.
It was a program in transition. It was a program that, you know, what.
In den vergangenen Jahren hatten wir die Idee eines Umbruchs. Es war ein Generationswechsel, der stattfinden musste. Für uns war es wichtig, ein Team mit einer Zukunft aufbauen zu können. Wenn ich auf die 2,5 Jahre zurückschaue, dann hat damals ein Prozess begonnen. Wir haben doch einige wichtige Schritte gemacht, weil wir vielen jungen Spielern eine Chance gegeben haben, für die Nationalmannschaft zu spielen. Wir haben Progress and we're able to give many young players an
opportunity. To see what it's like to play for the national team. Nationaltrainer Greg Berhalter vertraut den jungen Spielern. In den letzten Partien kam man auf einen Altersschnitt von 22 Jahren. Reyna, Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams, Chris Richards, Timothy Ware oder Serginho Dest sind Namen, die man in den europäischen Top-Ligen bereits kennt. Der bald Salzburger Brandon Aaronson soll folgen.
He's an interesting player, you know, a very interesting player, very nice dynamic, you know, he's very
Er ist ein sehr interessanter Spieler. Er ist dynamisch und überaus agil und spritzig. Er hat zudem hohe Energiereserven, hat Power und Ausdauer für zwei Spieler. Er nutzt das ganze Feld und ist einfach überall, vorne, hinten, überall. Er ist ein toller Kicker und ein sehr wertvoller Spieler für uns.
plays with a lot of speed. You know, his game is about quickness, is about mobility.
Diese positive Entwicklung des US-Fußballs aber bei weitem kein Zufall.
We had an initiative that started, I think, you know, 15
Wir haben vor 15 Jahren eine Initiative gegründet und angefangen, die fußballerische Entwicklung in Akademien aufzubauen. Die Clubs haben viel Geld in die Jugendarbeit, Infrastruktur und die Trainingsarbeit investiert. Und das sieht man nun. Es zahlt sich aus.
And all that now is having a benefit to US soccer.
Ziel ist nun die Weltmeisterschaft 2022, gefolgt von weiteren, hoffentlich souveränen Qualifikationen. Rayner soll nicht nur ein Megatalent unter Gleichbegabten bleiben, sondern Teil einer legendären Nationalmannschaft werden.
Danke an Reinhard Franke, der dieses Interview geführt hat. Das war's von den Sport1 News. Bis dahin. Tschüss, schönen Abend.